Lukas 6, 46 bis 49. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute und dazu tief grub und den Grund auf den Felsen legte. Als nun eine Überschwemmung entstand, da brandete der Strom gegen dieses Haus und er konnte es nicht erschüttern, weil es auf den Felsen gegründet war. Wer aber hört und nicht tut, der ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf das Erdreich baute, ohne den Grund zu legen, und der Strom brandete gegen dasselbe und es stürzte sofort ein und der Zusammenbruch dieses Hauses war gewaltig.
Was für eine Überschwemmung haben wir uns vorzustellen, wenn Jesus dieses Gleichnis erzählt? Nun, Jesus hat in Israel gelebt und dort gibt es einen großen Fluss, das ist der Jordan. Und wenn wir uns den Jordan anschauen, da kann man sich vorstellen, wenn der Überschwemmung hat, oh, da passiert nichts Großes. Also wir haben uns nicht das Bild vom Jordan vorzustellen, sondern ein anderes Bild. Und zwar, wenn wir ins judäische Bergland gehen, da gibt es Hügel, wir kennen das vom Emmental oder sonst von hier von der Schweiz. Und wenn dort die Regenfälle kommen, dann kann ein ganz schmales Bächlein sich in einen gewaltigen Strom verwandeln. Wir haben hier ein Bild aus dem Jahr 2020, wo es ganz heftig in Israel geregnet hat, aus dem judäischen Bergland. Und da sehen wir, was für gewaltige Überschwemmungen da kommen können. Und wenn da ein Haus nicht auf gutem Grund gebaut wird, da können wir uns vorstellen, was mit so einem Haus passiert. Wir können uns nicht nur das Bild vom jüdischen Bergland in Israel vorstellen. Es gibt auch eine andere Möglichkeit, nämlich wenn man ein bisschen in die Wüste reingeht, da sehen wir den Wadi Kelt und da sehen wir diese riesen Einkerbungen im Bergland. Das ist dadurch entstanden, dass über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg immer wieder so heftige Regenfälle im Gebirge stattgefunden haben, vielleicht sogar Kilometer weit weg. Am Ort war selbst nichts zu sehen von Regen, aber weit weg. Und dann haben diese gewaltigen Regenfälle einen Strom verursacht, sodass diese Einbuchtung mitten in diesem felsigen Gebirge hat entstehen können. Wir können uns vorstellen, mit was für einer Wucht, mit was für einer Gewalt dort die Ströme dann an einem allfällig gebauten Haus gerüttelt haben. Doch jetzt ist es für uns nicht so sonderlich wichtig, hier in der Schweiz zu wissen, wie sieht die geografische und meteorologische Lage, ihr wisst, was ich gemeint habe, in Israel aus, sondern für uns ist viel wichtiger zu hören, was will Jesus uns damit sagen? Und noch wichtiger, als dass wir hören, was Jesus uns zu sagen hat, ist, dass wir uns das zu Herzen nehmen, was Jesus uns zu sagen hat. Bist du bereit, auf Jesus zu hören und das dir zu Herzen zu nehmen? Was will Jesus uns mit diesem Gleichnis sagen, das wir eben gehört haben? Ist doch klar, sagst du. Jesus will, dass wir ihn hören und tun, was er uns sagt. Doch wenn du dir die Antwort gibst, sage ich, mir geht es sehr wenig weit. Jesus will mit diesem Gleichnis noch was anderes bezwecken. Er will uns nämlich mit diesem Gleichnis zeigen, dass er uns liebt. Jesus liebt dich. Und er will uns damit sagen, wie er dich beschenken will. Zu diesem Zweck, um uns seine Liebe zu zeigen und um uns zu beschenken, hat Jesus dieses Gleichnis erzählt. Er will nämlich nicht, dass unser Lebenshaus wie auf unstabilem Fundament gebaut wird, sondern er will, dass unser Lebensfundament Halt hat, dass unser Leben nicht irgendwann zugrunde geht. Und für dieses Ziel hat Jesus nicht nur dieses Gleichnis erzählt, er hat noch viel mehr gemacht. Er hat nämlich den Himmel verlassen. Jesus, der ewige Sohn Gottes, hat die himmlische Herrlichkeit bei Gott, seinem Vater, zu lassen, um uns dieses Ziel zu ermöglichen, seine Liebe, und dass wir ein stabiles Lebensfundament haben können. Und noch mehr hat Jesus gemacht. Er ist nämlich ans Kreuz gegangen, um dort für unsere Sünden zu sterben. Und er ist wieder von den Toten auferstanden. Dazu komme ich später noch ein bisschen mehr zu sprechen. Aber jetzt zuerst einmal eine Frage: In was für Lebensstürme können wir hineingeraten? In unserem Leben. Du in deinem Leben. Ich in meinem Leben. Was für Lebensstürme gibt es? Es gibt da zum Beispiel den Lebenssturm vom Mobbing. Man ist in der Schule oder am Arbeitsplatz und da gibt es einfach so ein böser Kerli, ein Kolleg, der tut Sachen über einen erzählen, die stimmen überhaupt nicht. Und dann tun andere Leute das glauben und dann steht man da mit abgesägten Hosen. Und das tut einem weh und das ist überhaupt nicht gut. Und andere integrieren gegen einen und man fühlt sich allein gelassen, ganz allein, weil alle anderen sind so fies zu einem. Oder es gibt einen Lebenssturm, der ist finanzieller Natur. Man spart sein schönes Geld und will das vermehren, hat eine gute Idee, geht an die Börse. Und das steigt sehr schön oder kauft Bitcoin oder irgendwas. Oder man macht sein eigenes Geschäft auf und am Anfang läuft es auch tipptopp. Aber dann plötzlich gibt es einen Börsencrash oder der Bitcoin oder das eigene Geschäft läuft anders, entwickelt sich nach ein paar Jahren ganz anders und statt die großen Gewinne hat man die großen Verluste. Und so ein Lebenssturm kann auch gesundheitlicher Natur sein. Eigentlich ist man jung, hübsch und sportlich, so wie die zwei da vorne und wie die Dame hier vorne, unsere drei Jugendunterrichtsabschlüssler. Und jetzt ist man mit dem Velo oder mit dem Töffli, je nachdem, unterwegs und plötzlich kommt so ein alkoholisierter Autofahrer, fährt einen an. Und plötzlich ist man verletzt, man muss notfallmäßig ins Spital, Querschnittslähmung. Und man trägt die Folgen davon. Das kann von jetzt auf nachher gehen. Zugegeben, solche Schicksalsschläge, solche Krisen erlebt nicht jeder Mensch. Es gibt einen Haufen von Menschen, die kommen gut, die kommen sehr gut durchs Leben. Man ist beliebt bei den Leuten, das gibt's. Man ist beliebt bei den Leuten, einem geht's finanziell gut, sogar sehr gut. Man erarbeitet sich einen Haufen von Reichtum und es geht einem finanziell gut und gesund ist man sein ganzes Leben lang. Und äußerlich hat man kaum oder keine Krisen im Leben. Das gibt's auch, das ist wunderschön. Aber eine Krise, die erlebt jeder Mensch. Und das ist, wenn wir eines Tages vor dem Richterstuhl Gottes, vor unserem Schöpfer treten. In 2. Korinther 5, Vers 10 lesen wir in der Bibel Folgendes: Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, es sei gut oder böse. Zum Glück gibt es den Putin und die Hamas und andere böse Menschen, mit denen wir uns vergleichen können und sagen, der ist böse, ich bin gut. Ich habe was Gutes verdient. Aber wir müssen vor Augen halten, vor dem Richterstuhl Gottes, da zählt nicht der Vergleich mit Putin oder der Hamas oder sonst bösen Menschen. Da zählt der Vergleich mit Gott, der absolut gerecht, der absolut heilig ist, bei dem nichts Böses ist, der völlig ohne Sünde ist. Und wie stehen wir dann da? da wird offenbar unser ganzes Leben, auch unser verborgenes Leben, was wir am Abend im Verborgenen im Internet angeschaut haben und was unsere Gedanken verunreinigt hat. Da werden all die Worte offenbar, womit wir andere Menschen verletzt haben, wo wir andere Menschen gekränkt haben und alle die Worte, die wir zurückgehalten haben, wo wir geschwiegen haben, aber wo wir hätten reden sollen, auch das wird offenbar, wo wir hätten sagen sollen, es tut mir leid. Und wir haben das nicht gesagt, sondern haben innerlich einfach nur gedacht, und ich habe recht und die andere Person, die soll sagen, es tut mir leid. Und wo wir einen Konflikt einfach in die Länge gezogen haben, weil wir nicht über die Lippen gebracht haben, es tut mir leid. Und all die Entscheidungen in unserem Leben werden offenbar, wo wir nach unseren eigenen selbstsüchtigen Wünschen getroffen haben und wo wir nicht die Frage gestellt haben, was will Gott von uns? Ich kann euch sagen, wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes offenbar werden, das wird die ultimative Krise sein und viele Menschen werden erleben, wie das Haus zusammenbricht und sie das Gericht Gottes erwartet. Doch jetzt ist Jesus ja in die Welt gekommen, um uns seine Liebe zu zeigen, um uns zu beschenken, dass wir eben nicht in diese ultimative Krise kommen, sondern dass wir ein Haus haben, das Bestand hat. Die Bibel lehrt nämlich, dass Jesus, der völlig ohne Sünde war, am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist. Stellvertretend nahm er unsere Sünde auf sich, die Strafe, die wir verdient hätten. Das Gericht Gottes hat er für uns getragen. Dafür ist er gestorben. Aber Jesus ist wieder von den Toten auferstanden. Er sitzt zur Rechten Gottes und die Bibel sagt, wenn wir Jesus unsere Sünden bekennen, vergibt er uns all unsere Sünden. Wir können unser Haus auf Fels dann bauen, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir dieser Botschaft glauben und Jesus als unseren Retter annehmen. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann kannst du das tun. Gehe heute Abend auf die Knie und sag, Herr Jesus, bitte vergib du meine Sünde. Bekenn ihm all das, was dir in den Sinn gekommen ist, wo du deine eigenen Wege gegangen bist, wo du nicht nach dem Willen Gottes gefragt oder gehandelt hast. Und Jesus möchte dir deine Sünden vergeben. Aber auf Fels bauen bedeutet noch eine zweite Sache, nämlich, dass wir Jesus auch als unseren Herrn akzeptieren, dass wir sagen, Herr Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein. Und achtet mal, was hier steht, was nennt ihr mich Herr, Herr? Und tut nicht, was ich euch sage. Es ist entscheidend, dass Jesus nicht nur pro forma unser Herr ist, dass wir nur ein Lippenbekenntnis zu Jesus als unserem Herrn haben, sondern dass wir Jesus auch tatsächlich Herr sein lassen in unserem Leben. Und ich kann euch sagen, das ist herausfordernd. Das ist nicht immer einfach. Denn manchmal da kostet uns das richtiggehend Überwindung, auch zu tun, was der Herr Jesus sagt. Wenn man Mobbing erlebt in der Schule oder am Arbeitsplatz und es tut einem so weh, man ist so allein und dann beherzigen, was Jesus sagt, betet für die, die euch verfolgen, tut wohl denen, die euch fluchen. Das ist nicht so einfach. Oder was sagt Jesus zum Beispiel im Umgang mit dem Geld? Da sagt Jesus, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mit Mammon ist das Geld gemeint. Und wir leben in der gleichen Schweiz. Und wir haben Nachbarn, die flotte Autos fahren. Der brauche ich. Geht's jetzt? Ja, jetzt nicht, immer noch nicht. Daniel, soll mal schnell tauschen. Nee. Ah, jetzt. Wir leben in der gleichen Schweiz. Wir haben Nachbarn, die ein flottes Auto fahren, die sich wunderschöne Ferien leisten. Und jetzt denken wir plötzlich, das will ich doch auch. Und dann machen wir das zum Lebensziel, auch diesen Reichtum erleben zu wollen. Und das ist gar nicht so einfach, nicht dem Mammon zu dienen in unserer gleichen Schweiz. Oder stellen wir uns die Situation vor, man hat schweres Leid zu erfahren, eben Querschnittslähmung oder sonst irgendwas, wo jemand anders schuldig ist an dem Leid, wo ich zu tragen habe. Zu beherzigen, was Jesus sagt, vergebt einer dem anderen, so wie euer Vater im Himmel euch vergeben hat. Herausfordernd. Das ist leichter gesagt als getan. Ja, auf Fels bauen, hören und tun, was der Herr Jesus sagt, manchmal übersteigt das unsere menschlichen Kräfte. Aber wir müssen es auch nicht unbedingt aus unserer Eigenkraft machen. Denn Jesus verspricht, wer an mich glaubt, dem schenke ich den Heiligen Geist. Jesus selbst wohnt durch seinen Geist in uns und hilft uns auch, das zu tun, was er uns sagt. Und jetzt ist es interessant, wenn wir darauf achten, was passiert in unserem Leben, wenn wir auf Felsen bauen. Wenn wir nicht nur Hörer, sondern auch Täter von dem sind, was Jesus uns sagt. Was passiert dann? Dann passieren manche Stürme in unserem Leben. Aber diese Stürme, die gehen auch vorbei und wir erfahren, dass unser Lebenshaus dennoch steht. Wir zerbrechen nicht an diesen Lebensstürmen, die in unserem Leben passieren. Was passiert, wenn wir gemobbt werden in der Schule oder am Arbeitsplatz und dann beten wir für diese fiese Persönlichkeit. Und wir überlegen uns, wie kann ich nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern wie kann ich dieser Person Gutes tun? Was passiert dann bei uns? Einmal passiert bei uns eine Blickänderung, nämlich die Blickänderung, dass wir nicht auf die andere Person schauen, was tut dir alles Böse, mir Böses und wie zerstört die mein Leben, sondern unsere Blickänderung ist nach oben und wir haben vor Augen, ich habe ja hier einen Halt, bei Gott einen Halt, der mir Zukunft gibt. Nicht, was der andere über mich und meine Zukunft sagt, ist entscheidend, sondern was Gott über mich denkt. Und dann habe ich eine andere Blickrichtung eben in meinem Leben. Und noch was Zweites passiert. Wenn ich eben nichts Böses mit Bösem vergelte, sondern mit Gutem, dann durchbreche ich die Spirale vom Böses mit Bösem vergelten und dann wird es immer böser und schlimmer, sondern ich durchbreche diese Schranke, diesen Teufelskreis. Ich mache mich selbst nicht zum Werkzeug vom Bösen, sondern mache mich zum Werkzeug von Gott. Ich lasse mich von Gott als sein Werkzeug gebrauchen. Oder was passiert, wenn wir so einen blöden finanziellen Crash erleben und plötzlich einen Schaden haben im finanziellen Bereich? Nun, wenn nicht der Mammon mein Herr ist, sondern Gott, ärgere ich mich vielleicht gleichwohl über den finanziellen Schaden und bin ein bisschen geschmerzt deshalb. Aber dieser Schaden, der richtet mich nicht zugrunde, sondern wir haben ja einen Gott, der uns mit dem größten Reichtum beschenkt, den es überhaupt gibt. Und wenn ich mich nicht als Diener vom Mammon ansehe, sondern als Diener Gottes, das sehe ich, und ich kann meinen Auftrag in der Welt dennoch wahrnehmen. Mein Auftrag in der Welt ist es nämlich nicht, schöne Ferien zu machen und ein schönes Auto zu fahren, sondern mein Auftrag in der Welt ist es, Diener Gottes zu sein und ein Licht zu sein. Und vielleicht gibt es in meinem Kollegenkreis dann auch andere Leute, die eben auch so einen Crash erlebt haben. Und die sehen plötzlich an mir und ich gehe nicht daran zugrunde, sondern ich bin irgendwie gebettelt. Ich habe einen Grund, einen Fels unter den Füßen. Und dann kann ich ein Licht und Zeugnis vom lebendigen Gott sein, mitten in diesem Crash. Oder schauen wir, was passiert, wenn wir vergeben. Jemandem, der uns großen Schaden zugefügt hat und wo der Schaden nicht einfach so weg ist, sondern den wir nach wie vor haben. Und jetzt vergebe ich. Das ist meistens ein Prozess. Das geht nicht von jetzt auf nachher. Und in diesem Prozess da dürfen wir beten, Herr Jesus, hilf du mir. Denn ja, ich kann es nicht aus eigener Kraft. Und dann hilft Jesus. Und dann vergeben wir innerlich. Was passiert bei uns? Der äußere Schaden, der bleibt vielleicht. Und der Ärger mit dem äußeren Schaden, der bleibt vielleicht. Aber etwas passiert bei uns innerlich. Ich kann nämlich den Groll und die Bitterkeit gegenüber dem, der an mir schuldig geworden ist, ablegen. Und noch etwas passiert. Ich tue den Boden bereiten für eine Versöhnung, falls der andere vielleicht doch seinen Fehler einsieht und dann auf mich zukommt und sagt, es tut mir leid, da ist bei mir der Boden gelegt für eine Versöhnung. Und das will Gott uns schenken. Das Leben mit Jesus lohnt sich. Er will dich reich beschenken. Er will dir seine Liebe geben. Er will, dass du dein Leben auf festem Grund bauen kannst. Dazu hat Jesus dieses Gleichnis erzählt. Dazu ist Jesus in die Welt gekommen. Dazu hat Jesus sein Leben am Kreuz gelassen. Bist du bereit, dich von Jesus beschenken zu lassen und dein Leben ganz mit ihm und für ihn zu leben? Ich möchte die Gedanken der Predigt nochmals kurz zusammenfassen, und zwar mit den Bibelversen, die die drei Jugendlichen mit auf den Weg gegeben hat, mitbekommen haben, mit auf den Weg. Und zwar zunächst der Bibelvers Jesaja 26, Vers 4. Dort heißt es, vertraut auf den Herrn alle Zeit, denn der Herr ist ein Fels der Ewigkeiten. Hast du dein Lebenshaus schon auf diesen Fels gebaut? Vertraust du dem Herrn? Hast du ihn als deinen Retter und Herrn aufgenommen? Wenn nicht, dann empfehle ich dir das. Wenn du nicht weißt, wie tun, frag jemand, von dem du denkst, der kann dir helfen. Und falls du niemanden kennst, darfst du auch auf mich oder auf den Daniel von Reitzenstein zugehen. Wir tun dir gerne da weiterhelfen. Aber jetzt wollen wir nicht einfach nur Menschen sein, die ein Lippenbekenntnis zu Jesus Christus haben, sondern wollen Jesus auch als unseren Herrn in unserem Alltag haben. Und deshalb wollen wir ihn täglich auch um seine Führung und Leitung bitten. Psalm 31, Vers 4, dort lesen wir, denn du bist mein Fels und meine Festung. Führe und leite du mich um deines Namens willen. Und wo wir unser Haus auf Fels gegründet haben, unser Leben unter der Führung vom Herrn Jesus leben, da erfahren wir, wie er unserem Leben Halt und Sicherheit gibt. In diesem Leben, aber auch im Hinblick auf die Ewigkeit. Psalm 46, Vers 2. Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, ein Helfer bewährt in Nöten. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich für dieses wunderbare Gleichnis, wo du uns gegeben hast. Aber vor allem danken wir dir, dass du den Himmel verlassen hast und ans Kreuz gegangen bist, um uns zu retten, um uns zu ermöglichen, dass wir ein Leben gegründet auf Fels führen können. Ich bitte dich für die Julia, für den David, für den Elias, dass sie genauso ein Leben führen können. Und dass sie nicht einfach aus einem Lippenbekenntnis heraus einen Glauben leben, sondern einen echten Glauben. Nicht nur sagen, Herr, Herr, sondern auch tun, was du sagst. Und das erbitte ich dich nicht nur für die drei, sondern für uns alle, die wir hier sind. Du weißt, wer diese Entscheidung für dich noch nicht getroffen hat. Schenk du ihm den Mut, diese Entscheidung zu treffen. Und du weißt, wo wir vielleicht in Nöten sind, wo uns Herausforderungen treffen, die ganz schwierig sind. Stärke du uns, dass wir nach deinen Worten erleben und nicht einfach nach unseren menschlichen Empfindungen. Und ganz herzlichen Dank, dass wir auf Fels gebaut erleben können, wie du ein bewährter Helfer bist und uns nicht im Stich lässt. Hilf du uns, diese Blickrichtung zu haben. Amen.